Ja, als Predigttext habe ich einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief.
Come testo ho preso un passo dalla prima lettera dei Corinzi.
Und das ist ein Abschnitt 1. Korinther 3,
Prima Corinzi 3,
Vers 5 bis 15.
Dal verso 5 fino al verso 15.
Und in der deutschen Übersetzung steht dort als Überschrift Mitarbeiter Gottes.
Nel testo tedesco come titolo c'è scritto collaboratori di Dio.
Ab Vers 5. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat.
Che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, così come il Signore ha concesso a ciascuno.
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben.
Io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere.
So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt.
Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere.
Der aber pflanzt und der begießt sind einer wie der andere, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit.
Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica.
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau.
Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio.
Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra.
Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù.
Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh.
Ora se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia.
So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen.
L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco stesso proverà quale sia l'opera di ciascuno.
Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen.
Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa.
Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.
Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Ein paar Worte vorneweg.
Ein paar Worte?
Vorab.
Un po' di parole, insomma, come introduzione.
Vor rund 4,5 Jahren hat es meine Frau Simone und mich nach 19 Jahren in der Nähe von Hamburg wieder ins Siegerland geführt.
Dopo circa 4-5 mesi, Monate, ja?
Jahre.
Siamo ritornati io e mia moglie Simone in Siegerland.
Ich hatte vorher in der Bank gearbeitet und mit dem beruflichen Wechsel dann zur Mission waren viele Veränderungen in unserem Leben verbunden. Unter anderem, wir brauchten eine Wohnung und wir brauchten eine neue Gemeinde.
Ci sono stati molti cambiamenti nella mia vita. Eravamo alla ricerca di una nuova casa e anche una nuova chiesa.
Manche unserer Freunde in der Nordheide haben uns gefragt, in welche Gemeinde wir denn gehen werden und wie wir uns da engagieren würden.
Molti amici ci hanno chiesto, ma dove, in quale chiesa andrete e cosa farete, come servirete Dio?
Und im ersten Moment gingen wir davon aus, dass wir diese Frage ganz schnell beantworten könnten.
E all'inizio abbiamo pensato forse possiamo rispondere questa domanda molto velocemente.
Aber nach über 20 Jahren Abwesenheit aus dem Siegerland wurde uns dann bewusst, dass wir an dieser Stelle etwas naiv waren.
Però dopo 20 anni di assenza da questa città abbiamo capito che siamo stati un po' troppo ingenui.
Es ist nicht ganz einfach in Siegen. Es gibt ganz viele Gemeinden. Es gibt allein im Stadtgebiet 6 verschiedene FEGs, 2 Baptistengemeinden, diverse Brüderversammlungen, ganz viele Kirchen, also ganz viele.
E non è così semplice perché lì in questo posto ci sono tantissime chiese di diverse denominazioni, chiese libere, battiste e tante altre.
Wie finde ich nun raus, welche Gemeinde die richtige für mich ist?
Allora, come potevo capire qual era la chiesa giusta per me, per noi?
Was gibt's da für Unterschiede und wofür stehen diese Gemeinden?
Quali sono le differenze? Perché ci sono così tante chiese?
Das ist manchmal noch schwieriger zu beantworten, als rauszufinden, wie sich die Aussagen der Parteien vor einer Wahl unterscheiden.
E a volte sembra così difficile come quando noi siamo di fronte alle elezioni e dobbiamo scegliere fra diversi partiti.
Es gibt Menschen, die sagen, in Siegen da hat jeder Bauunternehmer eine eigene Gemeinde.
Ci sono qualcuno dice che anche in Siegerland, ogni agricoltore ha pure una sua chiesa.
Ob das stimmt, ich weiß es nicht.
Se questo è vero non lo so.
Aber interessant ist, in einem Nachbarort, da gibt's eine Gemeinde, die ist nach einer dortigen Unternehmerfamilie benannt.
E addirittura in un paesino vicino c'è pure una chiesa che ha il nome di un'azienda di famiglia.
Im ersten Moment ja eine komische Geschichte, dass eine Gemeinde nach Menschen benannt ist.
Appunto all'inizio abbiamo appunto pensato che queste chiese hanno la denominazione di uomini.
Doch ist das so wirklich außergewöhnlich? Da gibt es Lutheraner, da gibt es Mennoniten, die sind ja auch nach Menschen benannt.
Ci sono comuni chiese che sono luterane, chiese mennonite e sono proprio questa denominazione ce l'hanno da una persona, da un uomo.
Und manchmal ist es ja auch so, dass es ganz viele unterschiedliche Gemeinden gegeben hat, nicht nur wegen geistlicher Erkenntnis, sondern manchmal auch wegen handfester menschlicher Streitigkeiten.
Alcune chiese si sono fondate o si sono separate non per via di diversi punti di vista, dal punto di vista proprio di spirituale, diciamo, di diverse visioni spirituali, ma perché ci sono stati dei litigi all'interno delle chiese.
Aber ist das nur ein Phänomen dieser Zeit?
Ma è un fenomeno solo di questo tempo, di oggi?
Denn der Apostel Paulus schreibt gleich am Anfang des ersten Korintherbriefes Folgendes.
E perché l'Apostolo Paolo, proprio come abbiamo letto, scrive all'inizio.
Da heißt es, denn mir ist bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist.
Ah, poiché nessuno, ich glaube, 1. Korinther, das war 1. Kapitel, ne?
Kapitel 3.
Ah, immer 3?
3 ab Vers 11.
11.
Das ist ein anderer, aber ist ein anderer Abschnitt. Simone, kannst du mir mal...
Hier, Kapitel 1, 11. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della chiesa di Chloe, che vi sono contese fra voi. Or voglio dire questo, che nessuno di voi, che ciascuno di voi dice, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa e io di Cristo.
Und dieses Thema greift Paulus nun in Kapitel 3 erneut auf.
E proprio questo tema lo prende di nuovo nel capitolo 3, lo tratta nel capitolo 3.
Er bezeichnet diese Formulierung von Zugehörigkeit zu Menschen oder den Leitern in der Gemeinde als eine durch und durch menschliche Sache.
E appunto descrive questa l'appartenenza a diverse persone come una tendenza umana.
Und das hat nichts mit einem geistlichen Fundament zu tun.
E non ha niente a che vedere con qualcosa di spirituale.
Aber es ist insofern auch interessant, nicht die Leiter selber beanspruchen das für sich. Vielfach ist es so, dass die Leute, die Nachfolger sein, wir gehören zu dem und dem.
E appunto lo vediamo, è sempre così che magari delle persone che sono degli idoli o dei
no, le persone stesse non lo pretendono.
Esatto, sì, non sono non è la laita, come mi sa, la denominazione viene
no. Non sono le guide, non sono le guide
che danno il nome,
pretendono di avere certe persone che li seguono, ma sono
le persone stesse
che vogliono seguire Tizio e Caio.
Ok, avete capito?
Und wir werden da gleich noch mal drauf zurückkommen.
E ne parleremo ancora.
Ein wesentlicher Punkt wäre für mich, ist eine Orientierung an Menschen immer nur schlecht?
Però per me è importante, dobbiamo chiarire, questo orientamento ad una persona è sempre negativo?
Welche Rolle spielen Menschen in der Gemeinde für unsere geistliche Entwicklung?
E quale ruolo giocano le persone per il nostro sviluppo spirituale?
Das ist ein Thema, darüber würde ich gerne jetzt eigentlich so ins Gespräch kommen.
Io ne vorrei parlare con voi adesso.
Was habt ihr mit Menschen? Was sind so in eurem Glaubensleben, was sind einzelne Menschen, was haben sie euch bedeutet?
Cosa hanno significato per voi proprio delle persone che avete incontrato nella vostra vita spirituale, nel vostro cammino?
Ich komme viel rum in Gemeinden und im Vorfeld gucke ich manchmal, haben die einen Internetauftritt und manchmal findet sich da eine Chronik, eine Geschichte der Gemeinde.
In Internet si trova spesso magari degli articoli sulla storia della Chiesa.
Und ich lese das mit ganz großem Interesse.
E questo io lo leggo con molto interesse. Sì.
Und da tauchen immer wieder auch Namen auf von Menschen, die Gemeinden und Gemeinschaften zum Teil über viele Jahre geprägt haben und Verantwortung getragen haben.
E ci sono appunto articoli di persone che hanno avuto un servizio importante nelle chiese.
Und im Siegerland ist das so, da gibt es ganz oder gab es mal fast 100 Gemeinschaften da gibt es Gemeinschaftsleiter, die waren das teilweise über Jahrzehnte, 20, 30 Jahre oder im Vorstand und andere haben in der Kinderarbeit, Sonntagsschularbeit und sonst was gemacht.
In Siegerland ci sono più di centinaia di chiese dove ci sono insomma dei collaboratori appunto di Dio che hanno lavorato per tantissimi anni anche con i ragazzi che hanno avuto un ruolo importante nella chiesa.
Und in der Regel tauchen in diesen Chroniken keine Namen von Menschen auf, die noch leben.
Normalmente in questi articoli non ci sono nomi di persone che ancora vivono.
Man hat den Eindruck, also man muss erst tot sein, man muss erst gestorben sein, dann kriegt man auch einen Eintrag im Geschichtsbuch.
Sembra come se quasi prima si deve morire e poi si diventa insomma importante, dopo viene scritto il tuo nome in questi articoli.
Und es ist tatsächlich auch so, wenn Menschen aus der Gemeinde sterben, ist das oftmals ein Anlass innezuhalten und darüber nachzudenken, welche Erlebnisse man mit ihnen hatte.
Spesso quando muore viene a mancare qualcuno in una chiesa, ci si ricorda cosa si è fatto, che ruolo aveva quella persona nella comunità.
Welchen Einfluss hatte dieser Mensch auf mein persönliches Glaubensleben?
Quale importanza e come ha condizionato la mia vita di fede quella persona?
Vor ein paar Jahren ist mein alter Jungscha-Leiter gestorben. Da war ich in der Jungscha nur wenige Jahre. Ja?
Da un po' di tempo è morto il responsabile del gruppo giovanile.
Er war aber über 20 Jahre Jungscha-Leiter und er kannte in der Zeit jeden Jungen aus diesen zwei Dörfern. Die hat er alle gesehen.
E lui conosceva ogni singolo ragazzo di questo gruppo e anche lui è stato in questo gruppo.
Und ich bin in einem Zeltlager damals in Schleswig-Holstein zum Glauben gekommen und das war zu einer Zeit, als er noch Leiter war, als er die Verkündigung gemacht hat.
E io proprio nel periodo durante un campeggio mi sono convertito e proprio in quel periodo lui era lì attivo, insomma, in questo gruppo e predicava.
Und ich kann sagen, dass dieser Mann, er hieß Egon, mit den persönlichen Gesprächen, die wir geführt haben, ganz wesentlich war für mein junges, frühes Glaubensleben.
È stato molto importante per la mia vita, per la mia conversione e per la mia vita.
Und ich verdanke ihm sehr viel.
Io lo ringrazio tanto, veramente.
Im Jahr 2020 haben wir in unserer Gemeinde in der Nähe von Hamburg Kurt beerdigt.
E nel 2020, vicino a Hamburg, abbiamo insomma seppellito questo fratello Kurt.
Kurt war über 18 Jahre wie ein dritter Opa für unsere Kinder und ein väterlicher Freund für Simone und mich.
È stato per più di 20 anni come un terzo nonno per i nostri figli e come un padre per me e per mia moglie Simone.
Wir kamen neu in diese Gemeinde, wir waren gerade umgezogen, ich bin sonntags dahin und er war der Erste, der mich begrüßte.
Mi ricordo ancora, è stato il primo che mi ha salutato quando noi eravamo nuovi in questa comunità, è stato il primo che si è avvicinato a me, mi ha salutato, mi ha accolto.
Der Gottesdienst fing um 10 Uhr an, ich kam 5 Minuten früher.
Il culto iniziava alle 11, io sono arrivato 5 minuti prima.
Das heißt, dieses Gespräch hat maximal 4 Minuten gedauert.
Questo vuol dire che il nostro discorso, che le poche parole che ci siamo scambiate, è durato solo 4 minuti.
Aber ich kann dieses Gespräch heute noch fast wörtlich zitieren.
Però io ancora oggi vi posso citare parola per parola questo piccolo discorso che ho avuto con lui.
Und dieser Mann war ganz wichtig, dass wir dort eine neue Heimat gefunden haben.
E per me questo fratello è stato molto importante perché abbiamo trovato una nuova comunità.
Kurt war damals 64 Jahre alt und seit 15 Jahren wegen einer Herzerkrankung schon nicht mehr in der Lage zu arbeiten.
A quei tempi aveva circa 64 anni e da 15 anni a causa di una malattia al cuore non poteva più lavorare.
Und ich fragte ihn, was ist ihre Rolle in dieser Gemeinde?
E io ho chiesto qual è il suo ruolo, qual è il tuo ruolo in questa chiesa?
Und er sagte, ich habe hier kein Amt mehr, ich habe hier keine feste Funktion. Ich verstehe mich als ein Gehilfe zur Freude.
Io non ho più un ruolo, diciamo, non servo più come prima, però io sono un aiuto per la gioia della comunità.
Das ist ein Zitat aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 24.
E questo è una citazione della lettera ai Corinzi, la seconda lettera dei Corinzi.
Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude.
La seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 24. Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già state saldi.
Diesen Vers hatte ich bis dahin, obwohl ich schon etliche Jahre Christ war, noch nie gehört.
E anche se io ero già convertito da un po' di tempo, ancora questo verso non l'avevo mai sentito.
Aber ich kann bezeugen, dass dieser Mann, dieser Kurt, über 30 Jahre lang trotz seiner gesundheitlichen Probleme ein solcher Gehilfe zur Freude gewesen ist.
Però vi posso testimoniare che questo uomo, Kurt, anche se stava male, se non era più in forma come prima, però è stato veramente un aiuto per la gioia della comunità.
Und dieser Vers bringt ja etwas zum Ausdruck.
E questo verso ancora ci dice qualcosa in più.
Einfluss zu haben in der Gemeinde zielt nicht ab auf Macht, sondern den anderen zu helfen.
Avere un influsso sulle altre persone, essere di esempio per gli altri, non vuol dire essere avere potere, ma vuol dire aiutare gli altri.
Und es ist ein Dienst.
E questo è un servizio.
Also Orientierung an Menschen ist nicht per se schlecht.
Allora, identificarsi in una persona non è di per sé qualcosa di negativo.
Wir brauchen in unseren Gemeinden gerade in diesen Zeiten der Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit gute Vorbilder.
E proprio in questo momento dove diciamo anche le chiese un po' stanno attraversando un periodo difficile perché ci sono molte confusione, abbiamo bisogno di esempi positivi per le chiese.
Wir brauchen Väter und Mütter im Glauben.
Abbiamo bisogno di padri e di madri nella fede.
Wir haben bei der Mission hatten wir früher eine Buchhalterin, du wirst sie noch kennen, die viele Jahre da war, ist jetzt Ende 70 und sie hat keine Kinder, sie war nie verheiratet.
Giuliano, sicuramente conosci questa sorella che era commercialista lì nella missione, non era sposata, non aveva figli.
Und sie ist ja eigentlich in Rente, aber sie kommt regelmäßig ins Missionshaus und sie ist mir eine Mutter im Glauben geworden.
Lei, anche se ormai è in pensione, però viene sempre a trovarci, per me è come una madre nella fede.
Und ich denke, das ist etwas, was wir brauchen, auch zwischen den Generationen in der Gemeinde.
E questo è qualcosa che ci serve anche fra le diverse generazioni nella Chiesa.
Kurt hat mir mal gesagt, junge Menschen können uns Alte nicht verstehen. Die waren noch nie alt.
Kurt mi ha sempre detto che i giovani non possono capire gli anziani, perché non sono mai stati anziani.
Und dann hat er gesagt, aber alte Menschen müssen junge Menschen verstehen, denn sie waren ja auch mal jung.
Però gli anziani devono comprendere e capire i giovani, perché anche loro sono stati giovani un tempo.
Das klingt einfach, ist aber wohl nicht immer einfach.
E suona facile, però non è sempre facile.
Aber in einem solchen Sinn, Bezugspersonen innerhalb der Gemeinde zu haben, das ist eine gute und wertvolle Sache.
Però proprio questo è quello di cui abbiamo bisogno, persone che sono un esempio positivo per le chiese.
Und wenn das auch noch Menschen sind, die uns zeigen, wie man ganz ehrlich ist.
Soprattutto quando sono persone che ci mostrano cosa significa essere onesti, sinceri.
Ehrlich auch zu ihren Fehlern stehen.
Anche sinceri nei confronti del fatto di essere anche loro stessi dei peccatori, no? di sbagliare.
Und die uns auch bezeugen können, wie man richtig umgeht mit Versagen, mit Zweifeln, Fragen und Enttäuschungen.
Che sono persone anche che ci possono spiegare, mostrare come affrontare i propri fallimenti, le proprie debolezze, le scoraggiamenti.
Dann sind das gute Vorbilder und sie lassen sich dann auch nicht als Idole vereinnahmen.
Allora non sono degli idoli, ma sono dei buoni esempi per noi, degli esempi positivi.
Solche Menschen sind bescheiden genug, von sich weg auf Jesus zu weisen.
E proprio queste persone sono persone che, diciamo, fanno un passo indietro e sono umili e mostrano Cristo.
Seit einigen Jahren stelle ich in Freikirchen so einen Trend, eine Verschiebung der Gemengelage fest.
Da qualche tempo vedo nelle chiese una sorta di cambiamento.
Leitungskongresse und ähnliches sind ganz groß, sind en vogue.
Si vede dappertutto questi grossi congressi di persone che sono, diciamo, responsabili delle chiese, che fanno dei grandi congressi.
Einiges davon kommt aus den USA und man hat das dortige englische Wort Leadership übersetzt ins Deutsche mit einer Vokabel Leiterschaft.
Allora, alcuni di questi congressi soprattutto provengono di più dagli Stati Uniti e da questi congressi si è presa la parola leadership, che si usa anche in italiano, però tradotto in tedesco come Leiterschaft, conduzione, also dieses, forse?
Conduttore.
Dieses Wort Leiterschaft gibt es im Deutschen eigentlich nicht. Das gibt's nur im frommen Bereich.
Ah, okay, questa parola in realtà non c'è in tedesco, si usa solo dal punto di vista spirituale.
Die eigentliche Übersetzung wäre ganz einfach Leitung oder Herrschaft.
La traduzione di leadership sarebbe conduzione, sì, conduzione.
Aber ein Leader, ein Leiter muss man sein, das ist zurzeit angesagt.
Però oggigiorno viene richiesto appunto che uno deve essere un leader, qualcuno che proprio guida.
Ich habe eben von den Gemeinschaften im Siegerland gesprochen und da gibt es schon seit Jahrzehnten, gab es eigentlich schon immer einen Gemeinschaftsleiter.
E in Siegeland c'è anche da tanti anni c'è questa figura di persona di responsabile che guida, conduttore.
Ich habe in jungen Jahren diese Männer kennengelernt als solche, die eigentlich am meisten gearbeitet haben.
E io ho sempre pensato, insomma, che queste persone sono quelle che lavorano più di tutti nella comunità.
Sie haben das nicht als Herrschaft verstanden, sondern immer als Dienst.
E non come appunto di si regnare, ma come servire.
Und genau davon spricht Paulus in diesem heutigen Predigttext in Vers 5, wenn er die Namen der damaligen Leiter nennt.
E proprio così dice Paolo nel verso 5.
Er sagt Diener, Diener sind sie.
E lui dice siete servitori, sono servitori.
Und er spricht ganz normal von ihrer Rolle, dass Menschen durch sie gläubig geworden sind, wie es der Herr einem jeden gegeben hat.
Nochmal bitte.
Er spricht ganz normal davon, dass Menschen durch diese Leute zum Glauben gekommen sind, weil der Herr es ihnen so gegeben hat.
Ah, okay. Dice che le persone si sono convertite attraverso queste persone, così come ha voluto il Signore.
Aber in der Gemeindearbeit gibt es ganz unterschiedliche Phasen.
Però nel lavoro nella comunità ci sono diverse fasi.
Da gibt's die Zeit zum Pflanzen.
C'è un tempo per piantare.
Zum Begießen.
Per innaffiare.
Das Gedeihen. Man sieht noch nichts, es ist unter der Erde.
Che sta germogliando, ancora non si vede, ma è sotto la terra.
Und dann ist die Pflanze rausgekommen und irgendwann kann man sie ernten.
Poi arriva la pianta e poi arriva il momento della raccolta.
Und manchmal ist das Pflanzen und Begießen mühsamer als das Ernten.
E spesso il piantare e l'innaffiare è molto più faticoso della raccolta.
Und der, der erntet, aber beim Pflanzen und Begießen nicht dabei war, nun aber glaubt, er hätte alles alleine vollbracht, weil er darf ja ernten. Dann sagen, boah, toll.
È quello che poi raccoglie, che però non c'era quando si è piantato e quando si è innaffiato, pensa che tutto merito suo, questa raccolta.
Und da hat man den Eindruck, dem mangelt es an Demut und dem Verständnis, wie die Zusammenhänge von Gottes Seite sind.
E allora lì manca quell'umiltà di comprendere le cose del Signore, insomma, come agisce Dio.
Und natürlich sind die, die so ernten dürfen, die die Erfolge sehen, vielfach die populären.
E certamente quelli che raccolgono sono quelli più popolari, perché sono lì durante la raccolta.
Und dann gibt es das Phänomen, dass eben nicht diese Menschen sich selber jetzt in den Vordergrund spielen, dass aber ihre Anhänger sie auf ein Podest heben.
E spesso non sono queste persone che si ritengono importanti, però che si mettono loro in primo piano, però sono quelli che li seguono, che li innalzano.
Und die Gefahr für die Leiter ist dann, das nicht zurückzuweisen und da nicht die Klarheit zu haben, nein, nicht ich bin es, sondern es ist Gott.
E il pericolo è quello che appunto questi conduttori, queste persone si ritengono, insomma, non sono umili e non dicono, non è merito mio, ma è per la gloria di Dio.
Und in unserem Text, da ist dieser Vers 7 und Vers 9 dann ganz wichtig, wo es heißt, so ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und dann heißt es, denn wir sind Gottes Mitarbeiter.
Quindi colui che pianta e colui che innaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che innaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Versetto 9, noi siamo infatti i collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio.
Einen höheren Adel als Gottes Mitarbeiter zu sein, können wir nicht erreichen.
Più di essere servitori, collaboratori di Dio, non possiamo raggiungere più di questo.
Schlimm, wenn sich jemand bereits als Ratgeber Gottes versteht.
È ancora più brutto quando qualcuno si ritiene come consigliere di Dio.
Ja, welche Vermessenheit.
Che vergogna, che
Arroganz.
Ja, Arroganz.
Es ist Gottes Gemeinde. sein Ackerfeld, sein Bau.
È la chiesa di Dio, è il campo di Dio, è la sua chiesa.
Und damit sind wir bei diesem ganz starken Bild, das sich uns allen einprägen soll, der Bau der Gemeinde.
Adesso veniamo a questo punto, al punto della la costruzione di una chiesa.
Ich habe eben gesagt, hier hat sich so viel verändert, seit ich hier gearbeitet habe, hier sind so viele Hochhäuser entstanden.
E ho appena detto che qui mi sono stupito che a Francoforte ci sono così tanti grattacieli che prima non c'erano.
Ich habe 18 Jahre in Hamburg gearbeitet.
Io ho lavorato per 18 anni ad Amburgo.
Und dann bin ich immer mit dem Zug nach Hamburg reingependelt.
Ho sempre viaggiato col treno.
Und ich weiß nicht, ob ihr das als Touristen in Hamburg schon mal gesehen habt. Da ist ja entlang des Hafen, also an der Nordseite, ein neuer Stadtteil entstanden.
Non so se l'avete lo conoscete, forse Giuliano sì, per via di tua figlia. Però c'è una, è nata una nuova città al porto.
Die Hafen City.
Così chiamata città del porto.
Und da ist jetzt seit, ich denke seit 12 Jahren wird dort gebaut.
E penso che da circa 12 anni viene sempre, si costruisce sempre.
Und die sind noch lange nicht fertig.
E ancora non hanno ancora finito.
Und da sind so viele mehrgeschossige Wohn- und Bürobauten in diesem Hafengelände entstanden.
Ci sono così tante grattacieli, uffici.
Und es fängt immer damit an, dass man erstmal Fundamente gießen muss.
Si comincia così quando si costruisce un nuovo edificio, che bisogna fare prima le fondamenta.
Und das ist ja Hafengelände, da ist Wasser drumherum.
E quella zona è una zona del porto e quindi c'è tutta l'acqua intorno.
Und Wochen und Monate wurde gebaggert, immer tiefer, immer tiefer.
E per me, per settimane, per mesi viene sempre scavato, si scava, si scava.
Und manchmal habe ich gedacht, die baggern tiefer in die Erde, als sie nachher nach oben bauen.
Certe volte ho pensato, forse scavano così in profondità più di quanto poi l'edificio sarà alto.
Und dann kommt da ganz viel Stahl und Beton da rein.
E lì ci va messo poi tanto ferro, cemento armato, insomma.
Bis dass man einen Halt, einen festen Grund hat, da braucht es tausende von Tonnen Beton.
E per avere un fondamento proprio che regge, c'è bisogno di tonnellate e tonnellate di cemento.
Da haben wir es im Siegerland einfacher. Wir haben gerade bei Hanggrundstücken ganz schnell, dass wir im Fels sind, dass wir einen ganz soliden Grund haben, da muss man nicht so tief runter.
Im Siegerland è più facile perché non c'è tutto questo terreno acquoso e c'è il terreno più stabile.
Die Mission war bis 2012 in Siegen mit ihrem Missionshaus und irgendwann brach das Dach im Missionshaus zusammen.
Nel 2012 in Siegerland è venuto, è crollato il tetto dell'edificio della missione.
Und dann hat man gesagt, jetzt brauchen wir ein neues Dach, aber die Statiker haben gesagt, nein, ein neues Dach geht erst, wenn man neue Fundamente gräbt.
E abbiamo pensato, abbiamo bisogno di un nuovo tetto, però quelli che hanno un po' che hanno visto un po' la condizione, hanno detto bisogna fare delle fondamenta prima.
Die vorhandenen Fundamente hätten ein neues Dach nicht getragen.
Le fondamenta che c'erano non avrebbero sostenuto il peso del nuovo tetto.
Aber neue Fundamente waren zu teuer oder es wäre auch technisch nicht gegangen.
Ma fare nuove fondamenta sarebbe stato troppo costoso oppure per motivi tecnici non si poteva fare.
Und so stand da ein großes Haus, das musste abgerissen werden.
E così c'era un edificio che doveva essere abbattuto.
Man kann also noch so schön bauen, aber wenn das Fundament nichts taucht, wird der Bau nicht lange Bestand haben.
Si può costruire, si possono fare degli edifici che sono belli all'apparenza, però le fondamenta devono essere resistenti.
Und damit ist meistens auch eine Gefahr verbunden für die Bewohner und Nutzer.
Ci può essere anche un pericolo per gli abitanti, per quelli che utilizzano quell'edificio.
Aber unser Bibeltext sagt, Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
Però il nostro testo dice che poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù.
Der Bau der Gemeinde, an der wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen, hat sein tragendes Fundament in Jesus Christus.
E la Chiesa di cui noi facciamo parte ha il suo fondamento in Cristo Gesù.
Es ist seine Gemeinde, nicht unsere.
È la sua Chiesa, non è la nostra Chiesa.
Gemeinde, das ist kein Selbstverwirklichungstrip.
La Chiesa non è qualcosa che realizza noi stessi.
Und Gemeinde ist keine Spielwiese meines persönlichen Ehrgeizes und auch nicht meiner Neurosen.
Ups.
Sag mal mit einfachen Worten.
Es gibt Leute, die gehen in die Gemeinde und sagen, ich bewege da jetzt was, ich mach das.
Ah, ok, ja, ci sono persone che si ritengono, che sono loro che muovono la Chiesa, che possono...
Ohne mich geht gar nichts.
Senza di me non funziona niente.
Das ist die falsche Motivation.
Questa è la motivazione sbagliata.
Aber es gibt auch Menschen, die gehen in eine Gemeinde und denken, oh, mir geht so schlecht, niemand geht so schlecht wie mir, und die machen die ganze Gemeinde verrückt.
E ci sono anche persone che buttano un po' giù la Chiesa perché dicono, io sto male, non c'è nessuno che sta male come me.
Das eine ist nicht richtig und das andere ist auch nicht hilfreich.
Sia l'uno che l'altro non è buono per la Chiesa.
Gemeinde Jesu, da kommen Menschen zusammen, die ihren Herrn Jesus verherrlichen wollen.
Nella Chiesa ci sono persone che vogliono glorificare il Signore.
Und es geht nicht darum, dass wir Menschen oder uns selber irgendwelche Denkmäler setzen.
Ok, non si tratta del fatto che siamo noi in primo piano, ma è Gesù in primo piano.
Vor 4,5 Jahren in der Corona-Zeit haben wir in unserer früheren Gemeinde da in der Nordheide die Bibelstunden, weil wir uns nicht mehr treffen konnten, als Telefonkonferenz gemacht.
E nel periodo del Corona, visto che non ci potevamo incontrare, abbiamo fatto il nostro studio biblico per via telematica.
Und die Teilnehmer dieser Bibelstunde, die waren im Schnitt alle deutlich über 70.
E quelli che hanno partecipato, i fratelli, erano, diciamo, nella media sopra i 70 anni.
Aber die hatten den Wunsch, diese Bibelstunde muss weitergehen.
Ma loro avevano proprio quel desiderio che questo studio biblico doveva continuare.
Und wir haben uns dann wöchentlich eingewählt und wir haben in dieser Zeit die Apostelgeschichte, die ersten 11 Kapitel betrachtet.
E ci siamo telefonati e telefonicamente abbiamo trattato i primi 11 capitoli degli Atti degli Apostoli.
Und das ist ja der Teil der Apostelgeschichte, wo man auch liest, wie die erste Gemeinde entstanden ist und wie das dann über Jerusalem hinaus sich das Evangelium verbreitet hat.
E proprio in questi capitoli si legge come la prima chiesa è stata fondata, come il Vangelo si è sparso per Gerusalemme.
Und man hat dabei noch mal wieder neu gelernt, das waren keine Supermänner oder Superfrauen, mit denen Gott diese Gemeindebau in Angriff nimmt.
E non erano, abbiamo imparato che non erano persone speciali, con superpoteri o chissà cosa, ma erano persone normali di cui Dio si è usato.
Wenn Gott eine Gemeinde mit Supermännern und Superfrauen hätte machen wollen, dann hätte das gemacht.
Se Dio voleva fare una chiesa con persone con superpoteri, l'avrebbe fatto.
Aber er hat damals und er macht das heute genauso, dass er ganz normale und zudem auch sündhafte Menschen zum Dienst in seiner Gemeinde beruft.
Ma come allora, anche oggi Dio si usa di persone che sbagliano, persone che sono anche peccatori.
Wir haben das eben in dem einen Lied gesungen, dass es durch den Geist Gottes geschieht.
E proprio abbiamo appena cantato che quello che succede per opera dello Spirito Santo.
Durch seinen Geist rüstet er die Menschen damals aus und er verleiht Vollmacht und Zeugniskraft.
E attraverso lo Spirito Santo Dio ha equipaggiato quelle persone e gli ha dato quel potere di agire e di testimoniare.
Und ihr Herr Jesus Christus hat an Himmelfahrt gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein.
E quando Gesù è andato e salito al cielo, ha detto, voi riceverete lo Spirito Santo e il potere che verrà da Lui, e mi sarete testimoni.
Und egal wo diese Leute dann angesprochen werden, egal wo sie zur Rechenschaft gezogen werden, sie bezeugen Jesus Christus.
È uguale quello che fanno, dove o do, testimoniato di Gesù Cristo.
Und sie sagen, Jesus Christus ist der von Gott gesandte Messias.
E hanno detto Gesù Cristo è il Messia mandato da Dio.
Und er ist der einzige Weg zum Vater im Himmel und er ist der Richter, vor dem sich jeder verantworten muss.
E solo tramite lui possiamo andare appunto, si può andare a Dio e un giorno saremo davanti al tribunale di Dio, ognuno dovrà rendere conto.
Die Apostel Petrus und Johannes werden vor dem Hohen Rat angeklagt.
L'apostolo Pietro e Giovanni sono stati davanti al Sinedrio per rendere conto.
Und es ist ja das Gremium, was ihren Herrn Jesus quasi zum Tod verurteilt hat.
E questo era proprio coloro che avevano anche condannato Gesù Cristo.
Und nun stehen sie dort und sagen, wir können gar nicht anders, als Jesus zu bekennen.
E loro erano lì davanti e loro hanno detto, noi non possiamo far altro che testimoniare, che seguire Gesù.
Und sie beziehen sich auf den Psalm 118.
E si riferiscono, riferendosi al Salmo 181. Ah, 118.
Und sie sagen, Jesus Christus ist der Eckstein, der dort im Psalm 118 erwähnt wird.
E dicono Gesù Cristo è la pietra angolare, quella che viene appunto che viene citato in questo salmo.
Und von diesem Eckstein heißt es ja, dass die Bauleute gesagt haben, der ist nicht tauglich, aber Gott hat ihn so eingesetzt.
E in questo verso appunto c'è scritto che lui era la pietra che i costruttori avevano disprezzato. Però è quella che ha scelto Dio.
Und auf dieses Fundament, auf diesen Eckstein baut Gott auch heute seine Gemeinde.
E proprio su questo fondamento, su questa pietra angolare, anche oggi Dio costruisce la sua chiesa.
Und nur die in und auf Jesus gegründete Gemeinde, die sich von seinem ewig gültigen Wort ernährt und nach seinem Willen fragt und handelt, hat die Verheißung, dass ihr Werk Bestand haben wird.
E solo quelle chiese che veramente hanno il fondamento in Gesù Cristo, nella sua parola, e che vogliono fare la sua volontà, allora quelle chiese sono è sicuro che sono benedette dal Signore e hanno una durata.
Und ob sie Bestand hat, das beurteilt nur Jesus selber.
E questo lo può confermare, sì, solo Gesù Cristo.
Und dieses Bild von dem Bau beinhaltet noch einen weiteren Aspekt.
E questa immagine di questa costruzione c'è ancora un altro aspetto che dobbiamo vedere.
Also jeder, der selber schon mal gebaut hat oder mitgeholfen hat, der hat die Erfahrung gemacht, das ist echte Arbeit, ja? Und man macht sich dabei auch die Hände und vielleicht auch noch ein bisschen mehr schmutzig.
Se qualcuno di voi, penso tanti di voi, Ivan, forse tu anche lo sai, quando si lavora ci si sporca anche le mani, si lavora veramente, ci si sporca.
Und ohne Arbeit und Mühe geht es auch in der Gemeinde nicht.
E anche nelle chiese, senza lavoro, senza duro lavoro, senza impegno, non si va avanti.
Und da meine ich nicht nur irgendwelche Bauarbeiten am Gebäude.
Ora non mi riferisco esattamente ai lavori che si fanno proprio nella struttura.
Das Neue Testament spricht sogar davon, dass wir einander ertragen müssen.
E nel Nuovo Testamento leggiamo anche che noi ci dobbiamo sopportare a vicenda.
Das klingt schon Klingt schon befremdlich, ja? Ertraget einander.
Sopportarci a vicenda è un po' dura, come suona strano.
Und das würde die Bibel nicht sagen, wenn Gott davon ausging, dass wir einander nur immer sympathisch sind und uns so in den Armen liegen.
Dio non avrebbe scritto questo se lui sapeva che noi tutti ci vogliamo bene, ci abbracciamo e siamo tutti, insomma, in pace, amorevoli l'uno con l'altro.
Und oft genug gehen wir uns eher auf die Nerven.
Veramente spesso forse ci diamo sui nervi l'un l'altro. Un po' forte.
Womit gehen wir uns eigentlich auf die Nerven?
Dove? Quali sono? Su che cosa sono
le cose
che ci danno fastidio?
Es sind unsere Eigenarten, also dass wir so sind, wie wir sind.
Il nostro modo di fare, di essere così come siamo.
Da sind auch Schwächen.
Ci sono anche le nostre debolezze.
Fehler und auch unsere Sünde.
I nostri sbagli, ma anche i nostri peccati.
Und auch da trägt das Fundament Jesus Christus.
E anche questo lo porta il fondamento di Cristo.
Du hast das am Anfang des Gottesdienstes sehr deutlich gemacht. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen.
E tu, Giuliano, l'hai detto proprio all'inizio. Hai detto Gesù ha preso i nostri peccati.
Und hat auch die Schuld des Bruders, die Schuld der Schwester auf sich genommen.
E ha preso anche i peccati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, li ha presi su di sé.
Und Jesus selber mutet uns nun auch den Bruder und die Schwester zu.
E Gesù stesso ci dice di
mutet.
Zumuten.
Zumuten, ja.
Di riconciliarci? No.
Con tutte le debolezze che ha.
Okay. Ah, sopportare ci dice di sopportare anche i fratelli. E ce li dona, ce li ha donati anche. Così come sono.
Gibt's nicht im. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Aber das macht Jesus, weil er uns seine Liebe schenkt, nicht nur für uns selber, sondern dass wir sie eben auch weitergeben an den anderen.
E lo fa Gesù perché lui ci ha donato questo suo amore, ma non ce l'ha donato solo per noi, ma affinché lo possiamo anche noi donare agli altri.
Und gibt so viel, gibt so reichlich, dass wir weitergeben können.
E c'è così tanto che noi possiamo dare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle.
Kommen wir zum Schluss.
Arriviamo alla fine.
Als Gemeinde Jesu sind wir immer auf ihn angewiesen.
E come Chiesa di Cristo dipendiamo da lui.
Er ist das Fundament.
Lui è il fondamento della nostra Chiesa, è il nostro fondamento.
Oder in diesem anderen Bild, er ist der Weinstock, von dem wir als Reben für unser Wachstum versorgt werden.
O anche con l'altra immagine che abbiamo dalla Bibbia, lui è la vite e noi siamo i tralci.
Er ist Weg, Wahrheit und Leben.
I tralci da cui prendiamo anche il nostro sostentamento. Lui è la via, la verità e la vita.
Und nur durch ihn, durch Jesus, sind wir versöhnt mit dem Vater im Himmel.
E solo attraverso Gesù siamo riconciliati a Dio.
Und lasst uns auf diesem Fundament bleiben. Amen.
Fratelli e sorelle, lasciamoci, rimaniamo in questo fondamento che è Gesù Cristo. Amen.